Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Du hast gesagt, du willst die Nachbarn einladen. Nicht, du hast sie eingeladen. Das ist eine andere Zeitform, oder?
Häppchen?
Häppchen?
Mhm.
Was ist eigentlich das hier?
Ein Teppich. Gefällt er dir?
Den hast du wegen der Nachbarn gekauft. Und wenn sie schon mal da sind, hast du sicher nichts dagegen, wenn ich das Thema anspreche. Die wissen doch ganz genau, dass wir sie hören. Und sie finden es geil.
Bitte sag nichts.
Aber leider sagt er doch was. Und zwar eine ganze Menge in dem Film Die Nachbarn von oben war unser schöner Mittwoch. Die Premiere in dieser Woche, ein Film aus der Schweiz. Ein großer Erfolg dort. Und da haben wir eben Anna, gespielt von Ursina Ladi, haben wir gerade gehört, zusammen mit ihrem Mann, mit Thomas. Die Nachbarn, die kommen, die jungen Leute, und sie bringen alles durcheinander. Es wird ein desaströser Abend. Alles kommt auf den Tisch, alles wird beredet. Die nicht stattfindenden Orgasmen, Missverständnisse, Sehnsüchte, Begehren, Neid, alles eskaliert in dieser sehr amüsanten Komödie. Ich habe bei dieser Gelegenheit mit Ursina Ladi gesprochen. Sie kommt hier zu Wort, aber auch viele andere tolle Leute in dieser Sendung. Axel Ransch zu seinem neuen Film, Dagmar Manze zu ihrem neuen Tatort. Und wir wollen die ganze Sendung aber widmen einer großartigen Frau, die jetzt gestorben ist, Margit Carstensen. Sie hat Filmgeschichte geschrieben mit Fassbinder, unvergesslich als Martha. Sie war eine herrlich eigensinnige, sehr charaktervolle Darstellerin, hat auch mit Leander Hausmann gearbeitet, nicht nur im Film, sondern eben auch auf der Bühne. Sie gehört zu den prägenden Frauen der deutschen Film- und Fernseh- und Theatergeschichte. Und deshalb verneigen wir uns vor ihr und sind sehr, sehr traurig, dass sie gestorben ist. Ich habe sie auch kennenlernen dürfen und es war immer ein großes Erlebnis, mit ihr zu reden. Sie hatte einen herrlichen Humor und sie hatte vor allem diese Charakterstärke, die sie ausgezeichnet hat. Also 12 Uhr mittags verneigt sich heute vor Margit Carstensen. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Dich?
Mich?
Dich?
Mich?
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 Oder dich?
Miles Morales, er betritt Sektor 4.
Es ist schon ein bisschen verwirrend, wenn es um Spider-Man geht. Und damit erstmal hallo, liebe Anna Wollner, grüß dich.
Hallo, lieber Knut.
Größter lebender Spider-Man-Fan, den ich so kenne, schläft ja auch in Spider-Man-Wäsche nach wie vor, ne? Ganz gerne.
Ja, ne? So, wenn ich darf.
Wenn du darfst, wenn es erlaubt wird. Jedenfalls müssen wir etwas sortieren. Es ist schon verwirrend. Wir hatten so viele verschiedene Zyklen. Wir hatten Tobey Maguire, wir hatten Andrew Garfield, auch nicht schlecht, Tom Holland. Und eben, da haben wir mal reden, die Animationsvariante. Vor 5 Jahren gab es dann eine völlig neue Sicht auch auf Spider-Man. Das war wirklich ganz erstaunlich mit Miles Morales, der schwarze Junge aus Brooklyn, als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft in Spider-Man, A New Universe. Und Anna, das war doch eine Variante, die hat uns erstmal alle total umgehauen. Selbst dich als Kenner.
Ja, ne? Weil wir sowas einfach noch nicht gesehen haben in der Art und Weise. Ja.
Bahnbrechend, ohne Frage, gab es ja auch einen Oscar für. Jetzt kommt mit Spider-Man Across the Spider-Verse Teil 2 ins Kino, Anna. Und natürlich fragt man sich, der Druck ist jetzt so hoch nach dieser ersten Comic-Verfilmung, also in Animationsform. Die war so erfolgreich. Wie geht der Film jetzt, dieser neue Film, mit diesem enormen Druck um?
Ja, die machen es eigentlich ganz einfach und nehmen das Motto des Superhelden selbst zugrunde. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Mhm. Das wissen die beiden, die dahinter stecken, Phil Lord und Chris Miller. Das sind zwei Typen, die mit so einer vehementen Regelmäßigkeit Hollywood aufmischen. Die haben wirklich mit Aussicht auf Fleischbällchen gemacht. Die fulminanten Lego The Movie bei Star Wars sind sie als Regisseure rausgeflogen wegen kreativer Differenzen. Da hat Disney irgendwann gesagt, das wird uns hier zu bunt, was ihr da vorhabt. Mhm. Und mit Spider-Man A New Universe vor 5 Jahren haben sie ja wirklich den Begriff der Comic-Verfilmung vor allem auch visuell auf ein vollkommen neues Level gehoben und haben deswegen jetzt einen etwas anderen Ansatz.
Wir haben hier genau das versucht, was wir auch beim ersten Film gemacht haben. Wir sind Risiken eingegangen. Wir wollten dem Publikum etwas zeigen, was sie so noch nicht gesehen haben. Beim ersten Film war alles noch neu. Wir wollten uns nicht einfach nur wiederholen. Unser Risiko hier, wir besuchen unterschiedliche Welten. Jede von ihnen sieht anders aus, hat einen anderen Stil, kommt aus einer anderen Epoche. So etwas hat noch niemand zuvor gesehen. Dabei darf aber auch die Geschichte nicht zu kurz kommen. Die emotionale Geschichte eines Jugendlichen, der zum Mann wird.
Ja, und das ist es wirklich, eine emotionale Geschichte, visuell bahnbrechend, und dieses Konzept geht für mich voll und ganz auf.
Dann lass uns noch ein bisschen bei dieser emotionalen Geschichte bleiben. Also im ersten Film ging es ja darum, dass jeder diese Maske tragen kann. Eben auch ein schwarzer Junge aus Brooklyn. Warum nicht? Worum geht's jetzt hier?
Jetzt geht's grob gesagt darum, wie man die Maske tragen will, also was für eine Art Superheld Miles Morales als Spider-Man sein möchte.
Miles, Spider-Man zu sein heißt Opfer zu bringen.
Du hast die Wahl.
eine Person zu retten oder alle Welten.
Schick mich nach Hause.
Das kann ich nicht tun.
Ich kann beides. Spider-Man hat doch immer...
Nicht immer.
Und was ist mit Onkel Ben?
Ohne Onkel Ben wären die meisten von uns gar nicht hier.
Ja, Fans wissen natürlich, was damit gemeint ist. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das moralische Dilemma, in dem Miles hier steckt. Das ihn in eine Zwickmühle bringt, ihn in unterschiedliche Welten katapultiert. Multiversen, in denen Spider-Man eben auf andere Spider-Helden trifft, wie seine alte Freundin Gwen Stacy, die kennen wir aus dem ersten Film auch schon, Spider-Punk oder den hispanischen Spider-Man Miguel O'Hara.
Beim ersten Film war ja so besonders reizvoll, fand ich eben, dass man immer gemerkt hat, es ist ein Animationsfilm, der auf dem Comic basiert. Also das war ja immer klar, das ist eine Comic-Verfilmung. Wie ist es jetzt beim zweiten Teil, den ich noch nicht gesehen habe? Bin sehr gespannt.
Ich wollte zwischendurch auch hier auf Pause machen und mir die Seiten gefühlt genau angucken. Also auch, um mal ein Tempo rauszunehmen, um die einzelnen Bilder, die Welten greifen zu können. Denn jede Welt, jedes Multiversum sieht anders aus. Gwen Stacys Dimension, Earth 65, erinnert so ein bisschen an das New York der 90er Jahre, also bevor Big Apple gentrifiziert wurde. Die Welt von Miles, die entspricht noch am ehesten so dem klassischen Comic, den wir auch kennen von Marvel. Es gibt noch Mumbetten zum Beispiel. Das ist eine diverse Metropole mit Einflüssen indischer Kultur, angelehnt an die Indrajal-Comics der 1970er. Und das ist wieder so detailreich ausgestattet und nah am Print-Comic, dass du wirklich das Gefühl hast, du siehst auf der Leinwand die Textur des Papiers. Es ist also wirklich auch hier wieder dieses Comichafte als Print-Ursprung.
Jetzt mal abgesehen vom Visuellen, du bist eben Spider-Fan, da ist man ja besonders kritisch, was diese Filme betrifft, auch diese neuen Ansätze. Was hat dich hier noch so gepackt?
Also mich hat der fast mehr gepackt als der erste, obwohl natürlich dieses Visuelle nicht mehr so überraschend war. Aber ich finde einfach auch diese in Anführungsstrichen geregelte Anarchie auf der Leinwand großartig. Es gibt hier in einer Szene gefühlt 150 Spider, ja noch nicht mal Man, sondern People in unterschiedlichen Varianten. Es gibt Spider-Woman, es gibt Spider-Cat, Spider-Dog, Spider-Horse, selbst ein T-Rex, also ein Spider-T-Rex schwingt an Haupt-Spider-Man Miles Morales in einer Szene vorbei. Peter Parker kommt mit Baby in der zum Weltenretten. Jede Version hat wirklich einen eigenen künstlerischen Ansatz, eine eigene Handschrift und das ist ein Film, der sich anfühlt wie Spider-Man-Festspiele. Und dabei, das muss man auch noch dazu sagen, haben die beiden Macher wirklich noch auf die Bremse gedrückt, weil es natürlich einen letzten Teil geben wird. Das ist als Trilogie angelegt, der kommt nächstes Jahr, heißt Beyond the Spider-Verse und ich bin mir sicher, dass Phil Lord und Chris Miller sich nochmal toppen werden, auch wenn es schwer wird, denn jetzt der hier, Spider-Man Across the Spider-Verse, ist für mich einer der besten Spider-Man-Verfilmungen aller Zeiten.
Große Worte, wir sind im Juni. Anna, werden wir mal sehen. Aber noch eine Frage, Anna, meinst du, bevor man jetzt ins Kino gehen sollte, der Film läuft ja nun seit Donnerstag, sollte man sich den ersten Teil ansehen? Kann man ja streamen, kein Problem.
Der erste Teil ist natürlich sowieso Pflicht, aber ich glaube, es macht schon Sinn, weil es natürlich von der Handlung her und vor allem auch von den Figuren aufeinander aufbaut. Aber am Ende ist es einfach auch eine Coming-of-Age-Geschichte. Es geht sehr viel um Familie. Das versteht man möglicherweise auch, aber meine große Empfehlung ist sowieso einfach, das doppelt zu machen.
Anna, vielen Dank dir. Schönes Wochenende. Mach's gut. Wir sprachen über den neuen Spider-Man. Ich bin jetzt hier wieder in unserem schönen Kino in der Kulturbrauerei, im Radio 1 Kino. Letzte Mal schöner Mittwoch. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und wir haben uns als schöner Mittwoch einen Film ausgesucht, der auch gleich in den deutschen Kinos angelaufen ist. Eine Schweizer Erfolgsproduktion, ein Riesenerfolg übrigens in der Schweiz. Ein totaler Überraschungshit. Also jeder, der irgendwie in der Schweiz ins Kino gehen kann, hat das auch getan, um diesen Film zu sehen, Die Nachbarn von oben. Und das ist ein Film mit vier wunderbaren Schauspielern und Schauspielerinnen. Ein richtiges Kammerspiel, kann man sagen, wo alles verhandelt wird, was eine Beziehung ausmacht. Sex, Erotik, Leidenschaft, Begehren, Sehnsüchte. All das kann man in diesem Film sehen. Mit sehr viel Witz gemacht, sehr geistvoll, wunderbar geschrieben und eben wunderbar gespielt. Und eine Frau aus diesem Ensemble ist heute bei uns hier zu Gast beim schönen Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Ursina Lardi. Hallo erstmal.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
Ursina, du hast natürlich schon sehr, sehr viel gemacht. Wichtige, schöne Filme. Du bist natürlich auch im Theater immer wieder zu sehen, unter anderem in der Schaubühne. Also auch eine sehr erfahrene Theaterschauspielerin. Und ich dachte mir, dieser Theaterhintergrund war für so einen Film auch gar nicht unwichtig, denn das Stück, was wir da gesehen haben, das könnte eigentlich auch auf einer Bühne irgendwie stattfinden, finde ich.
Absolut, absolut. Das ist es ist wirklich eine Art Bühnenstück. Und es war gut, dass die Theatererfahrung hat halt einfach den Vorteil gehabt, dass man in dieser wahnsinnig kurzen Zeit das überhaupt stemmen konnte, weil wir auch wir hatten ein paar Probentage, wenigstens das. Aber da es tatsächlich eigentlich eine lineare Handlung ist, ja, also gar keine Sprünge oder sowas, war das schon gut, dass das fast alles Theaterschauspieler waren. Ja.
Habt ihr das auch chronologisch gedreht? Ich dachte mir, diese feinen Nuancen, das kann man doch nicht so versetzt drehen.
Ja, wir haben chronologisch gedreht, wir hatten ein Studio und konnten deswegen ja, diesen Luxus uns erlauben.
Dann erklär uns doch bitte erstmal die Paarkonstellation. Fangen wir mal mit eurem Paar an, also mit dir und deinem Mann im Film. Der wird gespielt auch von einem sehr bekannten Schauspieler, nämlich von Roland Wiesenecker. Ich würde mal sagen, die beiden haben vorsichtig ausgedrückt die beste Zeit vielleicht doch etwas hinter sich?
Ja, das vielleicht schon. Und doch haben wir uns sehr darum gekümmert, dass man auch noch spürt, was den halt so lange zusammengehalten hat. Also es war uns schon wichtig, dass das jetzt nicht ganz eindeutig einfach so ein frustriertes Paar ist, sondern dass da auch eine tiefe Liebe besteht oder bestand oder ja, immer noch besteht, auch wenn die doch sehr vom Alltag verschüttet ist.
Es wird doch ziemlich eindeutig ausgedrückt. Also ich glaube, es wird sogar mal gesagt, also an den letzten Orgasmus können Sie sich nicht mal mehr erinnern, also wann das gewesen sein kann.
Das ist richtig. Kann natürlich auch in einer Auseinandersetzung, man weiß ja auch, man ist ja auch nicht immer ganz ehrlich, ne? So.
Aber die Sehnsucht ist da und das ist auch ein großes Thema dieses Films. Sie lädt dann, und das ist der Ausgangspunkt dieser schönen Geschichte, das Paar eben, die Nachbarn von oben, eines sind junge Leute, gespielt wiederum von dem sehr bekannten Max Simonischek, der jetzt gerade leider seinen Vater verloren hat und deshalb auch bei uns heute nicht sein kann, was wir natürlich gut verstehen. Und Sarah Spahle, die beiden sind jung, sind frech, werden eingeladen und vielleicht kannst du mal skizzieren, was dann passiert. Also es könnte ja ein netter Abend werden mit jüngeren Leuten in dieser schönen großen Wohnung.
Ja, es ist von Anfang an etwas eine Gefahr im Raum, weil noch kurz bevor sie kommen klar wird, dass es da wohl eine gewisse Lärmbelästigung gibt von diesem Paar. Und das ist mich halt nicht stört und meinem Mann stört so. Und das ist schon mal so die Grundvoraussetzung. Ich möchte das nicht ansprechen. Ich will auf keinen Fall spießig sein. Ich will ja auch cool sein und in diese Stimmung hinein kommen die. Und dann wird dann so langsam aufgeblättert, was denn, was so hinter diesen Geräuschen steckt. Das wird dann halt immer mehr. Und das bringt dann tatsächlich die Sache so ein bisschen aus den Fugen.
Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Lebenshaltungen auch. Diese jungen Leute sind sehr offen, laden auch gleich sofort ganz herzlich zu einer Orgie ein und Gruppensex und so. Das ist für das etwas reifere Ehepaar natürlich auch eine weitere Zumutung. Aber was eben so einen Spaß macht, ist, dass alles, was sie da bereden, es ist immer eine Zumutung. Egal, was gesagt wird, egal von wem, jeder beleidigt immer irgendwie den anderen und sagt irgendwas Falsches. Und ich wüsste gern, wie dann auch die Verabredungen waren beim Spielen. Das muss ja genau sitzen. Auch die Blicke. Man merkt immer, wenn was gesagt wird, wie reagiert jetzt der, wie reagiert sie? Also ich dachte mir, das ist schon auch sehr genau vorher durchdacht worden.
Ja, bestimmt. Das war ja auch, wie gesagt, das Glück der Proben im Vorfeld, weil sonst in 19 Tagen wäre sowas nicht möglich. Wir haben sehr vieles im Vorfeld geklärt, tatsächlich sehr präzise und genau gearbeitet. Und das hat einfach auch sehr gut funktioniert unter uns Vieren. Was aber wirklich auch von Anfang an klar war. Das war schon, ja, das wäre anders, also wirklich ein Ding der Unmöglichkeit in so kurzer Zeit.
Regie Sabine Boss, das Drehbuch muss auch unbedingt mal erwähnen, es ist Alexander Seidmann, der genau weiß, wie man Pointen setzt und das macht er in eurem Film ja auch und auch das würde mich nochmal interessieren. Man darf ja trotzdem, und ich finde, das macht ihr auch nicht die Figuren lächerlich machen, denn in ihrem Begehren, in ihrer Sehnsucht sind sie ja ganz ernst zu nehmen und das gibt dem Film, finde ich, übrigens auch eine ziemlich ernsthafte Grundierung.
Ja, also das war sehr, sehr wichtig, dass man das nicht auf einer Klamauk-Ebene abhandelt. Aber das ist mir persönlich auch überhaupt nicht schwer gefallen, das ernst zu nehmen. Deswegen habe ich ja auch das verteidigt als Paar. Und es ist halt nicht alles so toll und ach, es könnte doch irgendwie toller sein. Oder man will auch cooler wirken, als man vielleicht ist. Und man kämpft darum, ein bisschen cooler zu sein. Oder also das ist, nee, ich habe das sehr ernst genommen. Und wir alle. Und ich glaube, sonst wäre das dann einfach zu platt. Also das ist eine wirkliche Irritation. Also hier wird ein gestandenes Paar bis wirklich tief irritiert und dann kommen Verletzungen zum Vorschein oder passieren auch tatsächlich während der Handlung böse, böse Verletzungen, die man eigentlich wahrscheinlich nie wieder gut machen kann. Auch das hat Platz in diesem Film.
Es geschehen Verletzungen, wie du zu Recht sagst. Auf der anderen Seite, es ist ja auch ein sich öffnen. Es ist ein Zulassen von Begehren. Und das Begehren geht da kreuz und quer in diesem Quartett. Also das kann man nicht so einfach sagen, welche Richtung es geht. Also es steht für mich dann trotz alledem auch eine gewisse Hoffnung in diesem Film. Auch für ein Paar, was schon sehr lange zusammen ist, das mal zuzulassen. Das ist vielleicht sogar eine Therapie.
Unbedingt. Nein, unbedingt ist diese Hoffnung. Hoffnung da. Bleibt das auch offen, ob man sich das nicht vielleicht doch mal gibt oder so. Es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, aber mal schauen. Nein, es ist alles möglich in jedem Moment. Ja.
Das erzählt der Film sehr schön. Du bist auch im zweiten Film zu sehen in dieser Woche, nämlich in Ophea in Love, der neue Film von Axel Ranisch. Ein herrlich durchgeknalltes Opernspektakel. Ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Also im Verlauf der Sendung hören wir auch Axel Ranisch zu diesem Film, wo du auch eine ganz wichtige Rolle spielst. Das heißt also, du hast natürlich auch große Lust, glaube ich, so völlig unterschiedliche, auch durchaus verrückte Dinge zu machen.
Absolut. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn etwas auf mich zukommt, was ich noch nie gemacht habe, was mich überrascht. Ja, wo man so neue Felder halt erobern kann. Und das war halt hier, und das ist mit Axel natürlich so, ja, da habe ich jetzt Glück gehabt.
Ja, alles in einer Woche. Also sind Ursina Lardi-Festspiele gerade. Wir haben gesprochen über den Film von Sabine Boss, über die Nachbarn von oben. Jetzt im Kino zu sehen, einer synchronisierten Fassung übrigens, die ihr selber synchronisiert habt. Also sind die originalen Schauspieler und Schauspielerinnen. Ganz herzlichen Dank dir und natürlich einen schönen Sommer.
Ja, herzlichen Dank und auch einen schönen Sommer.
Du hast eine richtig tolle Stimme. Solltest du was draus machen?
Mit Unterzeichnung dieses Vertrags erklärt sich Frau Tam bereit, sich in die Unterwelt zu begeben, um Kolja wieder zurück ins Leben zu geleiten.
Ophea in Love, der neue Film von Axel Ranisch, von dem so schöne Filme stammen wie Dicke Mädchen oder Ich fühle mich Disco. Jetzt also dreht er in diesem neuen Film den antiken Mythos von Orpheus total um. Es geht um Nele, eine wunderbare Sängerin, begnadete Stimme, die allerdings ihre Stimme opfert und ihre Zukunft und auch sich selbst, weil sie einen jungen Mann so sehr liebt, dass sie ihn retten will. Kolja ist das, ein Straßentänzer, und das ist ein Mythos geworden hier in dieser Regie von Axel Ranisch, so voller Wärme, voller Witz, voller Ironie, gleichzeitig auch ganz große Oper, denn das liebt er ja so sehr. Das große Opernspektakel hat es auch selbst schon inszeniert, Axel Ranisch. Ich habe bei der Premiere über seinen neuen Film gesprochen. Das Gespräch gibt's hier gleich. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jetzt im Augenblick gerade läuft die Premierenvorstellung des neuen Films von Axel Ranisch. Wir sind hier im schönen Kant-Kino ins Foyer gegangen. Die Leute sind ja drin und sehen sich diesen neuen Film an, Ophea in Love. Ein Film, der viel mit dem zu tun hat, was Axel Ranisch auszeichnet, der aber auch in mancher Hinsicht wieder ganz anders und ganz neu ist. Deshalb sage ich ja, dieser Film ist vielleicht so eine Art Filetstück auch des Kultes um Axel Ranisch, um seine Filme. Ich freue mich erstmal sehr, dass du dir Zeit hast, während der Film läuft, mit mir zu reden. Hallo, hallo.
Hallo, ich bin furchtbar aufgeregt.
Glaube ich dir. Gerade jetzt in Berlin, in deiner Heimatstadt, läuft der Film jetzt. Du bist damit auch schon getourt, er ist schon da und dort gelaufen. Aber jetzt eben den Film hier zu zeigen, ist was ganz Besonderes. Und wenn ich sage, es ist sowas ein bisschen wie so eine Lebenszwischenbilanz für mich irgendwie, aber eben auch ein Schritt nach vorne, ich glaube, da ist schon auch biografisch was dran.
Ja, also vieles, was meine Filme auszeichnet, ist hier auch wieder. Wir haben mit Improvisation gearbeitet, meine Stammschauspieler sind alle mit dabei. Es ist halt ganz viel Musik drin und jetzt ist es aber ein bisschen in einer anderen Qualität. Also es gibt halt noch mehr Musik als in allen Filmen davor. Und es gibt, glaube ich, auch eine sehr andere Bildgestaltung als in den Filmen vorher. Also weil es geht um große Opernmusik, die in diesen Film eingeflochten ist. Beim Filmfest in Rotterdam hat ein Kollege den schönen Satz gesagt, es handelt sich um einen Spielfilm mit ganz viel Opernmusik in der Dramaturgie eines Musicals, aber alles Free Jazz. Das hat mir gefallen.
Sehr treffend beschrieben, finde ich. Also der Film dreht ja den alten Mythos von Orpheus, der so ein Operngrundmythos auch ist. Es gibt unendlich viele Opern über Orpheus, über den Sänger, den Unglücklichen, der versucht, seine große Liebe aus dem Hades zu befreien. Der dreht das ja um. Also wir haben ja hier im Orphea, wir haben eine weibliche Sicht. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass du dir diesen Mythos hergenommen hast und daraus einen Film gemacht hast?
Eigentlich lag es nur an Mirja Messack. Also sie ist so Sopranistin im Ensemble der Bayerischen Staatsoper und wir haben 2019 zusammen eine Oper gemacht, Jolanta von Tschaikowski. Da hat sie eine blinde Prinzessin gespielt. Und sie hat das so überwältigend gut gespielt. Und wir haben dann von dieser Oper eine DVD-Aufzeichnung, einen Mitschnitt gemacht. Und da habe ich in den Close-Ups gesehen, wie sie spielt und wie sie immer spielt. Selbst wenn sie im Saal nicht gesehen wird oder wenn sie nicht dran ist, dass sie immer in Haltung ist. Und ich habe gewusst, also abgesehen davon, was für eine grandiose Sängerin sie ist, aber ich habe gewusst, dass man mit ihr auch einen Film drehen könnte, also weil sie einfach eine geborene Schauspielerin ist. Und jetzt auf der Suche nach dem besten Orpheus habe ich mich an Miriam erinnert und wollte sie einfach besetzen. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn der beste Orpheus eine Frau ist, dann drehen wir es halt um.
Es ist Orphea jetzt also auch in enger Kooperation mit der Staatsoper in München. Da ist sie eben ja, wie gesagt, das Sängerin. Und vielleicht kannst du mal skizzieren, was jetzt vielleicht auch der neue Ansatz ist. Also ich glaube, diese Grundgeschichte, die kennen ja die meisten Leute und wissen eben, dass Orpheus der große Sänger ist und Eurydike, seine große Liebe, eben gestorben im Hades. Hier ist es ja etwas komplizierter, würde ich schon sagen.
Naja, erstmal lernen wir beide kennen. Also wir lernen die Orpheus-Figur kennen, wir lernen Nele kennen. Das ist so eine Multijobberin im Hier und Jetzt, die sich eigentlich sehr einsam fühlt in Deutschland, weil eigentlich kommt sie aus Estland und hat hier nicht so richtig Anschluss. Und man merkt das auch, also in den ersten Minuten des Films, dass sie eigentlich ihre Einsamkeit versucht dadurch wettzumachen, dass sie sich in Opernwelten träumt. Und die trifft dann auf eine ähnlich einsame Figur, Kolja, quasi das Pendant zur Eurydike, der ein Tänzer ist, ein Straßentänzer, der und zwar wie so ein Wiesel, wenn es die Kaninchen hypnotisiert, die Leute antanzt. Und er hat eine Begleitung, eine ältere Dame, mit der er immer zusammen unterwegs ist, und die klaut den Leuten dann die Portemonnaies. So. Also es beginnt erstmal nicht sonderlich sympathisch so, ihr wird das Portemonnaie geklaut, und dann Stück für Stück lernen die beiden sich kennen, und das ist das, was mir an dem Urmythos immer nie gefallen hat, dass die Eurydike so eine Randfigur ist, ja, und dass die am Ende irgendwie nur zu dusselig ist, zu kapieren, dass er sich nicht umdrehen darf und so. Ich wollte die beiden erstmal, also diese Entwicklung dieser Liebe, oder ja, vielleicht gar nicht so sehr Liebe, sondern dass sich zwei einsame Seelen finden und erkennen. Das wollte ich erstmal ins Zentrum stellen. Und dann hinten raus kommt es dann der Mythologie immer näher.
Also was ich interessant finde, ist, dass noch ein Element dazukommt, vielleicht fast was Faustisches, denn sie geht ja so einen Pakt ein. Also im gewissen Sinne ist es ein ganz bewusstes Sich-Opfern ihrer Stimme, ihrer Persönlichkeit, auch ihrer Zukunft für diesen jungen Mann. Müssen wir jetzt nicht ganz genau ausbauen, wie das passiert, aber es ist schon ein Element, was sozusagen eine große Entscheidungsfreiheit ja auch zeigt und auch ihr Selbstbewusstsein.
Ja, na, es ist ein Märchenfilm, es ist ein bisschen auch wie in der Oper, also es gibt ein tragisches, dramatisches Liebespaar und dann gibt es eben ein antagonistisches Buffo-Paar, gespielt von Ursina Lardi und Heiko Pinkowski, also genau, ohne groß auf den Inhalt einzugehen, sind die beiden die Gegenspieler und diejenigen, an denen sich Nele dann auch abarbeiten muss, um ihren Kolja am Ende wiederzukriegen.
Ursina Lardi, die ja hier schon zu Wort kam in dieser Sendung durch den Film Die Nachbarn von oben. Jetzt ist dieser Kolja, Guido Badalamenti, eine wunderbare Figur, also der sagt ja nur ein einziges Wort, er tanzt wirklich und er tanzt so, dass er die Stadt aufnimmt, dass er die Gegebenheiten aufnimmt, die Orte aufnimmt. Also es ist schon allein ihn zu sehen, ein Riesengenuss als Tänzer. Wie hast du ihn gefunden und warum hast du ihn so besetzt, dass er quasi ja sich nur durch Tanz ausdrückt?
Also die Grundidee war erstmal, eine Sängerin für die Hauptrolle zu besetzen, für Orpheus, und eben damit die höchste Form der menschlichen Stimme und dem entgegenzusetzen, jemanden, der eben gar keine Stimme hat, sondern sich durch Tanz ausdrückt. Ich wusste aber ganz lange nicht, was das ist für ein Tanz. Ja? Und ich habe nach einem Choreografen gesucht und in München Moritz Ostruschenjak gefunden. Und der las das Skript und fragte mich, hast du deinen Kolja schon? Und ich sagte, nee. Und er sagte, ich hab ihn. Ich kenne ihn. So. Und der brachte mich dann zusammen mit Guido Badalamenti. Und Guido er ist wirklich sehr klein. Er hat wahnsinnige Augen. Also die ersten Augen, die man sich nur vorstellen kann, in dem möchte man baden. Und er bewegt sich und tanzt in einer Weise, wie ich nicht gewusst habe, dass Tanz funktioniert. Er spricht mit seinem Körper. Und er hat in diesen Film so einen Straßenköter-Dreck reingebracht. So eine, man würde sagen, Street Credibility, die vorher im Skript gar nicht da war. Und so haben beide eigentlich, also auch Miriam Mezak, die ihre estnische Herkunft als Figur mit reingenommen hat in den Film, beide haben ganz doll die Handlung kreiert, ihre Charaktere geschaffen dadurch, dass sie sind, was sie sind.
Es macht einen Riesenspaß, diesem Paar auch zuzusehen, wie es sich vor unseren Augen verliebt und wie es sich auch errettet. Darüber reden wir auch gleich weiter. Auf Fair in Love, der neue Film von Axel Ranisch. Ophelia in Love, der neue Film von Axel Ranisch, ist jetzt im Kino zu sehen. Wir haben schon gehört, es ist ein großer Opernfilm. Es gibt aber auch viele Anklänge an Musical, zum Beispiel Märchenfilm hast du schon genannt, auch an so ganz klassische. Und es spielen so verschiedene Elemente eine Rolle, die immer wieder auftauchen. Es macht auch Spaß zuzusehen. Türen zum Beispiel. Also es gibt das Tor zur Hölle. Es gibt eine Tür zu einer ganz anderen Wirklichkeit. Vielleicht ist es sogar die wirkliche Wirklichkeit. Alles ist möglich. Also warum so dieses schöne, auch Theaterelement, nicht? Dass eine Tür einfach im Raum steht und man denkt sich alles andere dazu.
Ja, man kennt die sieben Türen, wenn man Operngänger ist, auch von Bela Bartok. Da gibt's Herzogs Blaubartsburg so, und dann gibt's auch ein anderes Element, was in Rosalka von Dvorak vorkommt. Also ich habe nicht nur die Mythologie genommen, ja, sondern weil ich ja so ein Opernfreund bin, mich auch noch von den ein oder anderen Bildern aus anderen Opern inspirieren lassen. Aber ich glaube auch etwas ganz Besonderes, und das war auch hatte auch einen großen Einfluss, wie die Geschichte eigentlich entstanden ist, dass mein Kameramann Dennis Pauls gesagt hat, wir haben so große Musik in dem Film, du kannst nicht wieder alles im Plattenbau spielen lassen. mein natürlicher Impuls gewesen wäre. So, lass mich bitte gucken, dass wir richtig tolle Drehorte finden, an denen diese Arien spielen, und lass uns nach Dreck suchen. Und deswegen haben wir so schöne Lost Places gefunden. Also es gibt so ein Bahndepot, das haben wir in der Nähe von Stralsund gefunden, und dann wirklich eine Ruinen-Kasernenstadt auf der Halbinsel Wustrow und ganz viel Graffiti. Eigentlich sieht man München auch mal von einer anderen, auch anders liebevollen Seite, als man es vielleicht aus Filmen kennt. Jutta Speidel hat bei der München-Premiere gesagt, das ist ja irre, dass ihr Berliner so ein liebevolles Bild von München zeichnet. Das kennen wir gar nicht mit eurer Arroganz. Fand ich sehr schön.
Na, auch so dieses glatte München, das man so folkloristisch so oft gesehen hat, das ist wirklich eine ganz andere Stadt, die du zeigst, und zwar mit einer Fülle von Einfällen. Also der Film ist ja so geradezu überbordend und lustvoll erzählt. Also kam das ja manchmal auch in dem Augenblick dann doch wieder, weil du gesagt hast, Improvisation spielt eine Rolle. Also dass es da ständig so ein Feuerwerk gibt.
Ja, in unserem sehr guten Filmemanifest, was wir damals für Dicke Mädchen geschrieben haben, steht ja, wir wollen auf den Momenten des Augenblicks reiten, auf den Wellen des Augenblicks reiten, und das machen wir in diesem Film auch ganz toll. Und es gibt immer wieder, also mein Kameramann und ich, wir teilen ja sonst unsere Filme auch schon immer in Rezitative und Arien auf. In den Rezitativen darf improvisiert werden, auf die Kacke gehauen werden, da kommt die Kamera auf die Schulter. In den Arien wird gestaltet und dann geschwelgt und geträumt. So, das ist nun in diesem Film fast wörtlich zu nehmen. So. Und insofern gibt es auch, also Frithjof Gawende hat wieder einen ganz bezaubernden Auftritt als Opernregisseur. Der versucht also mit der Diva eine Szene zu inszenieren, komplett improvisiert, so wie viele andere Szenen in dem Film auch.
Christina Gross ist auch dabei, also auch viele andere, mit denen du schon vorher gearbeitet hast. Deshalb sage ich ja, irgendwie ist es auch sowas wie eine Lebenszwischenbilanz. Aber vielleicht kannst du auch nochmal erklären, für die Leute, die zum Beispiel deinen tollen Podcast nicht kennen, Klassik drastisch, zusammen mit David Striso. Wenn man das einmal hört, hat man ja sofort Lust, die Stücke auch zu hören, weil ihr so hemmungslos schön schwärmt. Aber woher kommt das? Also wann kam bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist die Musik, die mein Leben bestimmen wird?
Ich weiß nicht, als kleiner Junge, das war so, mein Vater brachte irgendwann mal, der war Trainer für Wasserspringen aus der Tschechoslowakei, ein Ghettoblaster mit. Das war unser erstes, 1990 war das, unser erstes Gerät dieser Art. Wir hatten auch noch keine CDs damals. Und dazu hat er irgendwie gekauft, hat er nachgeschmissen bekommen, 20 Doppel-CDs klassische Musik. Und die habe ich mir geschnappt. Und in der bin ich aufgegangen. Das war die Musik, die mich als kleiner Junge so, also das waren so Klassiker wie Tschaikowski, Nussknacker, die Ballette und so weiter, Beethoven-Sinfonien, sofort einen Zugang dazu. Und das habe ich halt nie wieder verloren. Also ganz oft kriegen Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, ne, dann gibt's eine andere Musik, die ist interessanter oder so. Ich war nie so richtig cool und beliebt. Also ich konnte bei der Klassik bleiben. Das war überhaupt kein Problem. Und später ist die Oper dazu gekommen. Also ich erinnere mich an mein erstes Opernerlebnis mit 13, auch wieder mit meinem Papa, der auf einer Meisterschaftsreise in Wien war. Europameisterschaften waren das. Und ich habe Rosen gekauft und verteilt auf dem Zentralfriedhof und bei Beethoven und Mozart und überall meine Röschen abgelegt. Und am Abend dachte ich, jetzt will ich in die Oper. Mein Vater hat gesagt, was ist das? So viel zu teuer. Aber es war dann gar nicht so teuer. In der Volksoper gab es Karten und es gab Donizettis Liebestrank. Und dann gibt's diese Stelle, wo der Nemorino, etwas einfacher, unendlich verliebt in seine Alina, anfängt, eine Arie zu singen, Una Fortiva Lagrima. Und das war so unendlich schön, dass Raum und Zeit stehen geblieben sind und ich mich da einfach drin baden konnte, in dieser Unendlichkeit des Momentes. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, Opa ist es.
Und aus dieser sehr frühen kindlichen und jugendlichen Begeisterung, aus dieser hingerissenen Liebe zur Fülle des Wohllauts, ist jetzt eben ein Regisseur geworden, der Opern inszeniert auch, der einen tollen Podcast hat über klassische Musik, der gerade in der komischen Oper Saul von Händel inszeniert hat, also das Oratorium in einer szenischen Fassung, aber vor allem, wichtig für uns in der Filmsendung, jetzt seinen neuen, sehr lebendigen, sehr liebevollen, verrückten, opernhaften, großen Film ins Kino gebracht hat, Ophea in Love von Axel Ranisch. Axel, vielen lieben Dank dir und viel Erfolg natürlich für den Film.
Danke dir.
Noch einen Fehler und ihre Eltern kriegen einen Brief, wo drinnen steht, fürs Vaterland gefallen.
Ganz sich schwer vom Begriff, Rekrut, Tschusch.
Herr Vizeleutnant, Rekrut Fallack meldet, mein Name ist Fallack.
Bist du intelligenter, Tschusch?
Jawohl, Herr Vizeleutnant.
Eismeier heißt dieser Film aus Österreich. Eine wahre Geschichte und es ist wirklich wichtig, das zu wissen, weil vieles, was da passiert, kann man einfach nicht so richtig glauben. In Österreich gibt es noch die Wehrpflicht, auch nicht unwichtig, finde ich, um das zu verstehen, warum man sich das überhaupt antun muss. Diesen Schleifer, den wir gerade gehört haben, der schlimmste im Bundesheer überhaupt, Vizeleutnant Charles Eismeier, wird in diesem Film porträtiert als Schrecken der Rekruten und dann passiert das Unglaubliche. Er verliebt sich nämlich einfach mal in einen Soldaten und dann beginnt eine große Liebesgeschichte, ein sehr starker, sehr eindringlicher Film aus Österreich. über den ich gleich reden kann. Eben mit dem Rekruten, also für das Objekt der Begierde in diesem Film, der das alles mit einer großen Gelassenheit erstaunlicherweise hinnimmt, was da passiert. Freue mich sehr, gleich mit ihm zu reden, mit Luka Dimitsch hier bei uns zu Gast um 12 Uhr mittags. Und dann herzlich willkommen in der zweiten Runde. Radio 1, zur Vormittags, das Filmmagazin, jetzt also wie bereits angekündigt, bei uns zu Gast Luka Dimitsch. Hallo erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Du fühlst dich ja wohl, glaube ich mir, du hast hier studiert um die Ecke, genau, an HFF, Schauspiel, bist in Sarajevo geboren, 1986.
Genau, ja.
Dann sehr schnell, also als kleines Kind ausgewandert mit deinen Eltern, auch da eine interessante Mischung.
Genau, mein Vater ist Serbe, meine Mutter ist Kroatin, also mein Vater Serbe aus Kroatien, Mutter Kroatin aus Bosnien, um es kompliziert zu machen. Und genau, als ich 8 Jahre alt war, also 94, nach dem Krieg sind wir dann nach Süddeutschland ausgewandert.
Du hast aber auch in der Schweiz gelebt, in Österreich gelebt, hast diesen Film jetzt in Österreich gemacht. Übrigens soll ich dich ganz herzlich grüßen von Axel Ranisch.
Oh.
Denn ihr kennt euch ja, also an derselben Uni hier studiert, und hätte ich gerne auch mal besetzt. Das hat irgendwie nicht geklappt. Eine kleine Rolle solltest du mal spielen.
Genau. Bei ihm. Witzigerweise auch ein Soldat, ja, der genau, im Fernsehen auftaucht. Ja.
Genau. Aber das kann ja alles noch werden. Jetzt ja, mit diesem Film, also deine wirklich große Hauptrolle in diesem Drama, das auch eine Liebesgeschichte ist, was eine packende, wahre Geschichte ist. Ich habe es ja schon etwas skizziert, vielleicht können wir es noch etwas genauer sagen. Also dieser Schleifer, gespielt hervorragend von Gerhard Liebmann, also mit so viel abgrundtiefer Boshaftigkeit, das muss man erstmal hinbekommen, dieses Rumgebrülle, dieses Schreckliche. Und du kommst dahin als Rekrut, und ich habe es ja schon gesagt, also du nimmst das so ja fast ein bisschen spielerisch. Also alle anderen haben ja furchtbare Angst vor dem, zu Recht. Mhm. Was ist mit deiner Figur los? Warum sieht das doch ein bisschen anders?
Ich glaube, meine Figur, die mag die Herausforderung sehr gerne und sieht das für sich als Aufgabe fast, diesen harten Kerl zu schmelzen zu bringen, diesen Eismeier sozusagen. Ja,
ja, das stimmt. Also er provoziert ihn auch immer wieder ganz gern und lässt das an sich abprallen, dieses Rumgebrülle. Wie war das beim Drehen? Also Gerhard Liebmann, wie gesagt, macht das hervorragend. Ich habe den schon oft gesehen, so noch nie. Man ist auch erschrocken ein bisschen.
Ja, also beim Drehen muss ich tatsächlich sagen, wenn das privat jemand mit mir machen würde, habe ich mir gedacht, ich würde anfangen zu heulen.
Ja, klar.
Fand es aber toll, eben diese Figur spielen zu dürfen, die einfach überhaupt diese Selbstzweifel und keine Ängste kennt und sich selbstbewusst dahinstellt und sagt so, hey, nicht mit mir. Das war ein Geschenk, diese Erfahrung machen zu dürfen.
Das ist auch eine ganz unterschiedliche Lebenshaltung. Wir müssen dazu sagen, dieser Eismeier ist verheiratet, hat ein Kind, lebt seine Homosexualität nicht aus, gesteht sie sich selber ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr ein, redet darüber auch nicht. Und deine Figur, und das finde ich auch ganz toll, also Mario, ne, ist ja ganz anders. Also auch da in diesem Heer macht er sich überhaupt keine Gedanken darüber. Und das ist ja für ihn auch eine ständige Provokation, weil er sieht, das ist ein Leben, was möglich wäre.
Mhm. Genau, es ist ja auch eine Geschichte natürlich, wie man zu sich selbst findet, aber natürlich auch darüber, also über zwei Generationen, sage ich jetzt mal, eben dieses veraltete Männlichkeitsbild von dem Mann, der hart ist, eine Frau zu Hause hat, für die er sorgt, und der wird quasi gespiegelt durch diesen jungen Rekruten, der einfach sagt, ja gut, ich bin schwul, aber ich bin ja trotzdem männlich, in Anführungsstrichen, also ich habe ja trotzdem meine Berechtigung zu existieren und habe trotzdem Kraft und muss mich deswegen nicht klein machen. Genau, also ist auch ein Film über zwei Generationen.
Ja, unbedingt. Also ich meine, er ist wirklich gut gezeichnet. Also dieser Mario, man versteht auch, warum er das alles so mitmacht, das hast du schon beschrieben, aber es hat auch soziale Gründe, denn letztlich ist er da in der Armee ganz gut aufgehoben. Er merkt auch, das ist für mich eine Karrieremöglichkeit, die ich sonst vielleicht im Leben nicht so hätte.
Mhm. Also ich habe tatsächlich Mario gefragt, du kommst ja selber vom Balkan, hast den Krieg erlebt. Wieso entscheidet man sich, zum österreichischen Militär zu gehen, wo man die Staatsbürgerschaft gerade erst bekommen hat? Und er hat mir lustigerweise erzählt, dass er gar nicht wusste, dass er Zivildienst leisten kann. Und somit ist er da reingestolpert, mehr oder weniger, hat gemerkt, dass er einfach gut in diesen ganzen Dingen ist und hat das Potenzial für eine Karriere gesehen. Also er hat sich ja dann entschieden, auch auf die MILAG zu gehen, was ein kostenloses Studium beinhaltet, und man wird sogar noch bezahlt. Und somit ist er da geblieben und ist immer noch beim österreichischen Militär. Also mittlerweile ist er Major, also in sehr hohem Rang. Genau.
Hat den Eismar überholt.
Er hat den schon lange überholt.
Was den Rang betrifft. Mir ist er selber auch, wie du ja im Film auch das so spielst, sehr sportlich, sehr physisch. Denn er kann ja auch diesen ganzen Stress aushalten. Also wenn der Eismeier sagt, hier 20 Liegestütze, 40, 60 wird immer mehr, das macht er dann eben halt auch.
Ja.
Ist er so drauf?
Der ist so drauf. Also der ist wirklich, die sind beide wirklich sehr krass und sehr lustig drauf. Und der David hatte damals zu mir auch gesagt, als ich dieses Drehbuch bekommen habe, es gibt diese Szene, wo ich aufgefordert werde, 60 Liegestütze zu machen. Und da hat der David gesagt, wir werden das drehen, du musst 60 Liegestütze dann am Schluss machen. Letzten Endes waren es dann nur 26, aber ich war mit meinem Training bei 55 angekommen.
Nicht schlecht. Also David Wagner ist der Regisseur und der Autor des Drehbuchs dieses Films. War der selber wie so ein Schleifer? Das klingt jetzt gerade so.
Der Regisseur, nein. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit mit David. Ein Regisseur, den man sich nur wünschen kann, der mit sehr viel Zuwendung gegenüber den Schauspielern und Offenheit und Liebe begegnet, ja.
So inszeniert er das Ganze auch, finde ich. Also man spürt, dass er selbst diesen Schleifer irgendwie mag und dass er dem so sehr wünscht, dass er endlich rauskommt, dass er endlich sein Coming-out hat, dass er ganz früher schon mal hatte, muss man dazu sagen. Also er hat ganz früher schon mal seinen Eltern versucht, darüber zu reden, ein schwules Leben zu führen und das ging ihm dann nicht. Und dann hat er eben diese komische Uniform angezogen und Uniform im doppelten Sinne, auch seine Seele sozusagen eingekleidet neu. Wie bist du überhaupt da reingekommen in diese österreichische Produktion?
Tatsächlich war ich ja 2 Jahre in Wien am Theater und hatte aber hier das Glück, dass Sinja Dieks, also eine Freundin und Kollegin von mir, in der Drehbuchwerkstatt mit David Wagner gemeinsam war in München. Da hat der David auch einen Preis dafür bekommen und der hat dieses Drehbuch vorgestellt und dann hat die Sinja schon relativ früh zum David gesagt, ich möchte ja nicht reinreden, aber schau dir mal Luca dafür an. Und dann war ich beim Casting gemeinsam mit Gerhard und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
Wir reden auch gleich weiter, was da noch passiert in dieser wahren Geschichte, die erzählt wird im Film. Eismal, vorher mal ein Lied, was in jeder Hinsicht ganz gut passt, finde ich. Pistol heißt das Lied und die Band ist sehr bekannt. Cigarettes After Sex. Eismeier läuft jetzt im Kino, ein Film aus Österreich, ein Film mit Gerhard Liebmann, der spielt den Eismeier und sehr frisch, sehr sinnfroh, sehr lebendig spielt dann eben seinen Partner, die große Liebe seines Lebens, Luca Dimitsch, der heute bei uns zu Gast ist. Und Luca, du warst zum Beispiel auch sehr aktiv bei Act Out, also bei dem großen Aufruf eben von Schwulen, Bisexuellen, Lesbischen, queeren Leuten, Schauspielern, Schauspielerinnen, SchauspielerInnen, muss man in dem Fall mal ganz doll betonen. Warst du dabei und hast da mitgekämpft? Da dachte ich mir dann, das ist natürlich auch ein Film, der ist auch wie ein Statement natürlich und für dich jetzt auch ein wunderbares Angebot gewesen, um nicht nur theoretisch etwas einzufordern, nämlich dass solche Geschichten erzählt werden, sondern selbst dabei zu sein.
Ja, weil ich komme ja auch eben vom Balkan und da wird mit der Homosexualität nochmal ganz anders umgegangen und auch ich habe diese Erfahrung gemacht, irgendwie so diesen Mut aufbringen zu müssen, um sich vor der Familie zu outen, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch das Berufsleben, dass man lange als queerer Schauspieler seine Sexualität versteckt hat, aus Angst für gewisse Rollen nicht in Frage zu kommen. Und insofern war ich den Initiatorinnen sehr dankbar für diesen Aufruf und für dieses Manifest, das sie da verfasst haben, weil wir gesagt haben, okay, wir sind so viele Leute und wir wollen uns nicht mehr verstecken und wir sind hier und wir wollen einfach Rollen spielen, unabhängig von unserer Sexualität, aber trotzdem unser Privatleben nicht verstecken müssen oder uns nicht verstecken müssen.
Und hier kommt nur beide zusammen sogar noch bei diesem Film.
Also ja,
dein
genau.
Privatleben und dann deine Schauspielkunst. Der Film erzählt ja, finde ich, so schön und auch so einfühlsam. Vielleicht ist es vielleicht sogar so die rote Linie, wie sich aus so einer Uniform die Menschlichkeit rausschält. Also auch der Partner, also der Eismeier, wird ja immer menschlicher. Vielleicht auch durch dich, durch diese Liebe, die er da empfindet, durch deine Offenheit und deine Herzlichkeit. Also ich habe das so empfunden, auch in eurem Zusammenspiel, dass Schritt für Schritt er sich verwandelt. Zum Menschen wird vielleicht so.
Ja, es ist ja so ein bisschen auch diese toxische Männlichkeit, also dieser Begriff, der da immer im Raum steht, das ist ja etwas, was man sich ja oft selber auferlegt. Und das macht der Eismeier auch, also sozial und natürlich auch durch die Uniform. Und oft ist es ja einfach der Punkt, dass man am meisten selber darunter leidet. Und ich finde, man sollte eigentlich beides miteinander kombinieren können. Also ein Mann zu sein und trotzdem Platz für Gefühle und
Das geht übrigens sogar über das queere Thema hinaus, finde ich. Also was du gerade beschrieben
hast. Richtig, ja, total.
Das betrifft ja, glaube ich, jeden. Ja. Zugang zu den eigenen Gefühlen haben und zu den eigenen Bedürfnissen. Jetzt hast du ja schon gesagt, also du kennst den originalen Mario, du kennst aber auch den originalen Eismeier. Die beiden sind ja verheiratet, glücklich miteinander. Also wie war die Begegnung dann? War das vorm Dreh? Was kann ja auch etwas eingehen
sein? Ja, total. Also ich muss sagen, der David hat uns angeboten, dass wir die treffen können. Und erstmal war ich erst ehrlich gesagt unschlüssig, weil ich habe das Drehbuch gelesen, ich hatte eine Fantasie und eine Vorstellung von der Figur und ich hatte dann plötzlich Angst, wenn ich auf den echten Mario treffe, dass er quasi meine Vision stören könnte. Allerdings habe ich mich auch immer wieder dann so gefragt, okay, was findet er an diesem harten Kerl und so? Und dann haben die beiden, also die beiden Originalen, den Gerhard Liebmann, David Wagner und mich eingeladen, zu sich nach Ungarn in ihr Ferienhaus zu kommen. Und wir haben dann mit denen ein Wochenende verbracht. Und das war wahnsinnig aufregend und aufschlussreich, weil ich dort zum ersten Mal so diese Dynamiken verstanden habe, die die miteinander haben. Was mir schwer fiel, in dem Drehbuch herauszulesen. Und insofern war das sehr bereichernd.
Wie würdest du die beschreiben, die Dynamik? Denn die sieht man auch im Film.
Die sieht man auch im, die beiden sind einfach wirklich was, das besessen von dem Militär und von Perfektion. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sind sie aber, wenn man diese privat miteinander lebt, wahnsinnig liebevoll und menschlich miteinander. Also das komplette Gegenteil von dieser Uniform, die quasi als Fassade in der Kaserne dient.
Man muss vielleicht auch fairerweise sagen, auch für die Ehrenrettung des Bundesheeres, dass ja auch die Kollegen von ihm, also die anderen Offiziere, das nicht fassen, wie er arbeitet. Also er ist im Prinzip auch aus der Zeit gefallen irgendwie. Also Bürger in Uniform, davon hat er noch nie was gehört. Das interessiert ihn auch nicht weiter. Also es ist schon auch ein bisschen anachronistisch, was er da durchgezogen hat, was man dann irgendwann auch versteht. Was meinst du, bedeutet der Film auch für dich ganz persönlich jetzt? Also so eine Hauptrolle zu spielen in Österreich, Film sehr beachtet worden, auch ausgezeichnet, nominiert für verschiedene Preise und so. Also vielleicht ändert es jetzt auch für dich nochmal, was Film betrifft. Denn Theater ist ja doch deine Hauptheimat, denke ich mir.
Oder genau, was? Also es war für mich eine tolle Chance. Ich habe 6 Jahre lang Theater gespielt und bin quasi nach dem Engagement direkt zu den Dreharbeiten gefahren, was eine tolle Chance für mich war, sich jetzt quasi mit diesem Film in so einer großen Rolle präsentieren zu können, weil ich habe jetzt noch nicht so viel gedreht, dass ich vorweisen kann. Und insofern ist es eine tolle Referenz. Wir hatten wirklich eine schöne Reise angefangen in Venedig und jetzt bei dem Max Ophüls und genau, ja.
Ja, und was auch interessant ist, finde ich, in der Bundeswehr, wahrscheinlich auch im Bundesheer in Österreich, gibt es einen Arbeitskreis eben auch für queere Soldaten, Soldatinnen und da hat man mit dem Film auch ganz bewusst gearbeitet, also auch eine Vorführung begleitet zum Beispiel. Also so ein Film kann ja dann auch neben der großen Unterhaltung, ist eine starke Liebesgeschichte, weil wir alles nicht vergessen und ein sinnlicher Film, aber er kann vielleicht dann auch in bestimmten Milieus etwas verändern, vielleicht nachdenken oder eine Offenheit erzeugen, das wäre auch schon viel wert.
Also ich hoffe sehr. Ich muss sagen, wir waren ja zur Vorbereitung beim Bundesheer, also ich war fast 3 Wochen da, erstmal mit Gerhard und dann mit den anderen Rekrutenjungs. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass viele dann gefragt haben, ja, ihr verfilmt jetzt seine Geschichte und wird es da Kussszenen geben und tralala. Und ich habe dann gesagt, ja, und die waren alle erstmal so entsetzt und haben dann so gelacht und haben gefragt, ja, wie machst du das denn? Also keiner hat gefragt, wie wird es für dich sein, ein Gewehr zu halten, sondern alle haben gefragt, so, wie ist es für dich, einen Mann zu küssen? Und ich so, ja, ich bin schwul und deswegen ist es kein Problem. Und die so, ah, okay. Und dann habe ich gemerkt, dass diesen Leuten dann, wenn man sie damit konfrontiert, auch irgendwie das Verständnis wächst. Und ich hoffe sehr, dass dieser Film auch dazu führen kann, ja.
Sieht man auch im Film übrigens, bei der Kussszene. Also, ne?
Richtig, also.
Hat sich schon einiges verändert.
Genau, also es hat sich einiges verändert. Leider hat sich immer noch nicht alles verändert, aber auch in den Gesprächen mit David Wagner habe ich immer wieder rausgehört, wenn bei Publikumsgesprächen, dass er sagt, ihm war auch wichtig, diese neue Generation zu zeigen, also die den Kuss, das verrate ich jetzt einfach mal an dieser Stelle, der am Schluss des Filmes passiert, von den jungen Rekruten und dieser neuen Generation beklatscht wird und gefeiert wird. Und das ist unser Traum und unser Wunsch, dass es so sein wird.
Es ist auch gar nicht verraten, weil jeder weiß ja, es ist eine wahre Geschichte mit einem Happy End. Das Happy End, das ist immer noch sehr lebendig. Die beiden leben zusammen, sind verheiratet. Wie es dazu kam, sieht man in dem Film Eismeier, der jetzt im Kino zu sehen ist, mit Luka Dimitsch in einer der Hauptrollen, zusammen mit Gerhard Liebmann. Und man kann, du hast von Publikumsgesprächen geredet, ja heute auch mit dir sprechen. Um 20 Uhr, gleich um die Ecke hier im Thalia in Babelsberg, ist ein Publikumsgespräch zur Vorführung von Eismeier. Und da bist du dann dabei. Lieben Dank für deinen Besuch hier. War schön mit dir. Danke.
Ja, danke auch.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. mit Knut Elstermann.
Ja, und da ich auch ein großer Tatort- und Polizeiruf-Fan bin und das Sonntag immer zum Ritual gehört, also richtig ganz normal, analog gewissermaßen, nicht in der Mediathek, gucke ich mir das an, denke ich mir, kann man auch bei 12 Uhr mittags mal über einen Tatort reden. Morgen ist mich der 9. Frankentatort dran und da spielt Dagmar Manzel wiederum die Ermittlerin. Mit ihr habe ich auch gesprochen, gleich im Gespräch Dagmar Manzel. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich bin mal wieder ausgezogen aus dem Studio und bin in einem der schönsten Häuser in Berlin mit einer gewissen Melancholie, denn die Komische Oper, sie wird ja jetzt demnächst geschlossen, geht ins Schillertheater, während hier in diesem Haus renoviert wird, ist auch notwendig, völlig klar. Gibt mir aber die Gelegenheit, mich mit einer der tollsten deutschen Schauspielerinnen zu treffen, Star hier an der Komischen Oper, aber für uns im Filmmagazin natürlich besonders wichtig, auch zum 9. Mal Tatortkommissarin. Also ich sage ja immer, das Größte, was man im deutschen Fernsehen erreichen kann. Man ermittelt im Tatort, das tut sie in Franken, also jetzt schon zum 9. Mal. Morgen dann der Fall Hochamt für Toni. Dagmar Manzel, hallo, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Hallo, schön. Freue ich mich wieder mal.
Dagmar, als du es damals angetreten hast, dieses Amt, ich erinnere mich da genau dran, das geht ja dann durch die Blätter und es wird diskutiert und was für ein Typ von Kommissarin wird sie sein. Hat sich das jetzt eingelöst, was du dir damals vorgenommen hast, doch eine ganz bestimmte Figur zu schaffen? Beim 9. Mal kennt man die ja ganz gut.
Ja, eigentlich schon. Also das Bodenständige bei Paula Ringelhahn, das haben wir wirklich richtig schön ausarbeiten können, weil wir die verschiedensten Dirigenten, jetzt bin ich schon wieder bei der Oper, ja, sind so. Letztendlich auch, Regisseure sind ja auch Dirigenten, ja. Dirigieren ja die Szene, verschiedenste Regisseure hatten und natürlich viele machen wir auch mit Max Faberbeck und der nächste, den wir jetzt drehen, ist wieder mit Max Faberbeck, aber es ist spannend, so verschiedene Regiehandschriften kennenzulernen und zu schauen, was ist so mit einer Figur, die man so angelegt hat, wo sie es hintreibt in den verschiedenen Filmen, in verschiedenen Fällen, die dann bearbeitet werden und so. Und das hat mir doch, es war wieder ganz schön, muss ich sagen.
Wie hast du sie denn angelegt? Also eines ist mir immer ganz präsent, wenn es um sie geht, dass sie mit Waffen nicht gern umgeht. Sie hat so ein Waffentrauma, also sie würde jetzt nicht mit Knarre durch die Gegend rennen, das hat Gründe, mit ihren Erfahrungen hat das zu tun, aber das sagt ja auch was über sie aus, über ihren Charakter.
Ja, na, angelegt habe ich sie erstmal, sie kommt aus dem Osten, sie kommt aus Wilhelmpiekstadt Guben, also jetzigen Guben und ist, glaube ich, so von ihrer ganzen Art, wie sie ausgebildet, erzogen worden ist, wo sie herkommt, sehr bodenständig. Sie liebt ihren Beruf, sie ist ziemlich leidenschaftlich, auch wenn es um Ungerechtigkeit geht, kann sie sehr ungehalten werden. Ansonsten ist sie doch mehr pragmatisch und handelt wirklich mehr so aus einer Erfahrung heraus und nicht aus dem Affekt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Paula. Und sie hat natürlich diesen Partner mit dem Fabian Hinrichs sozusagen, meinen Kollegen, dem Felix, der sehr emotional ist und die Dinge so auch philosophisch betrachtet und sie versucht ihn dann immer ein bisschen zu erden und so. Das finde ich ganz gut.
Und genau diese Arbeitsteilung, sage ich mal, im emotionalen Haushalt sieht man ganz schön in dieser neuen Folge morgen. Also da ist er in einer tiefen Krise, wird zurückgeworfen auf seine Jugend, auf eine große Liebe vielleicht. Ganz unverhofft gerät er da hinein, diesen Fall. Und ich finde deine Funktion dann ganz schön, wie du ihn so abstürzt und es entsteht auch eine Wärme, finde ich, und eine Nähe in diesem Film zu ihm. Aber du bist immer diejenige, die jetzt sozusagen nicht wirklich agiert, finde ich, in diesem Film.
Das ist seine Geschichte eigentlich und auch mit Rückblenden und was ihm sozusagen als junger Mann begegnet ist. Und am Anfang wundert sich die Paula natürlich erstmal, warum er so emotional an diesem Fall hängt und dann offenbart sich das ja immer mehr. Und dann unterstützt sie ihn einfach auch. Dann ist sie auch wirklich irgendwo nicht nur jetzt Arbeitskollegin, sondern ja, Freundin würde ich jetzt nicht sagen, aber sie unterstützt ihn halt, weil sie merkt, dass ihm das total wichtig ist und dass er das braucht, um irgendwie so weiterleben zu können. Und das ist eigentlich ganz schön, ja.
Es gibt dem Film eine ganz besondere emotionale Tiefe, neben der sehr spannenden Handlung. Geschrieben hat das ja Bernd Lange, einer der besten deutschen Drehbuchautoren für Kino und für Fernsehen. Die Paula bist du. Und dann kann ich mir vorstellen, freut man sich auch, wenn man ein Buch bekommt, das so geschrieben ist, wie es Bernd Lange eben kann?
Ja, das war ein ganz anderer Ansatz. Und für die Paula erst einmal mehr, sie muss ja mehr reagieren als agieren. Aber die Szenen, die er dann geschrieben hat, wo Paula ihn sozusagen aufsucht und immer mehr ihn öffnen kann und er immer mehr von sich preisgibt, die sind schon sehr schön geschrieben, ja.
Und als Regisseur agiert ein Mann, der ja einen der erfolgreichsten Kinderfilme der letzten Jahre gemacht hat, den Räuber Hotzenplotz.
Genau.
Michael Krummenacher, ein sehr erfolgreicher Regisseur, der hier auch viel Lokalkolorit reinbringt. Und da frage ich mich manchmal, wenn ich dich so sehe, als jemand, wo ich ja weiß, du kommst eben aus dem Osten, auch im wirklichen Leben, aus einer ganz anderen Gegend. Wie fühlst du dich da so in Franken? Ist ja auch Teil der Geschichte manchmal, dass sie vielleicht eben nicht von da ist, dass sie auch eine Fremde ist?
Ja, ist sie ja auch. Also, aber ich glaube, dass sie, ja, wie so viele Menschen, die dann irgendwie ihren Arbeitsort woanders haben und nicht in der Heimat, da wo sie geboren sind. Das sind jetzt schon fast 10 Jahre, muss man sagen. Und ich glaube, die Paula ist da schon angekommen und so. Die hat sich da schon angepasst. Ich glaube, das, Gott sei Dank ist das auch gar nicht so bei unserem Tatort ja so. Was heißt Gott sei Dank? Es ist anders als bei anderen Tatorten, dass die Privatsphäre der Tatortkommissare eigentlich gar nicht so im Vordergrund sind. Das ist jetzt bei dem Tatort mal, spielt es eine Rolle. Oder damals als bei Andreas Kleinert, der Tatort, wo ich dann eine Liebesgeschichte mit Silvester Groth, also mit dem, ja, mit dem Kollegen dann hatte, dann wird das mal auch privat. Aber meistens geht es ja um die Fälle. Und deswegen ist das gar nicht so explizit, die Aufgabe zu erzählen, wie arbeiten die Kommissare sozusagen bei den Franken, wie ist der Kontakt und so. Wir haben ja eigentlich auch 3 Kollegen, die aus Franken kommen. 2 sind jetzt in dem Tatort nicht dabei. Ja, das, dadurch ist sozusagen diese Franken-Tatort-Ebene und die Franken-Ebene ein bisschen bei dem Tatort verändert, das muss man schon sagen.
Und eben auch die etwas persönliche Perspektive ist schon was ganz Besonderes in diesem Tatort Hochamt für Toni, der morgen Abend um 20.15 Uhr im Ersten läuft, dann natürlich auch in der Mediathek zu sehen ist. Und wir reden auch gleich weiter. Dagmar Manzel ist die Kommissarin auch in diesem Tatort. Dagmar Manzel, wir sitzen hier in der Komischen Oper in ihrer 2. Heimat. Sie ist morgen zu sehen als Kommissarin in Hochamt für Toni. Ein schöner, sehr spannungsvoller, auch sehr atmosphärisch dichter Tatort, also aus Franken wiederum. Da ermittelst du ja. Und hast du manchmal in diesen Jahren auch bereut, dass du sowas übernommen hast? Man macht dich einen Tatort 2-3 Mal. Also wenn man es macht, dann weiß man, es wird eine lange Reise sein. Du hast so viel zu tun. Du hast hier an der Komischen Oper inszeniert. Bibi Langstrumpf, wunderbar erfolgreiche Inszenierung. Du drehst weiterhin ja auch andere Filme. Du machst deine Soloprogramme. Du machst wahnsinnig viel. Und dann immer noch zu sagen, oh Gott, jetzt ist wieder Tatortzeit.
Das ist schon ein Problem, das gebe ich zu. Also weil es ist ja dann, drehe ich dieses Jahr ja den 10. Tatort und es ist dann irgendwann auch so ein Punkt, wo man sagt, mehr kann man nicht ausreizen, weil letztendlich dienst du ja der Geschichte und dem Fall. Es geht ja gar nicht so sehr um dich. Ja, jedenfalls haben wir unsere Figuren so angelegt oder ich habe meine Paula Kringelhahn so angelegt. Und es ist natürlich wahr, weil ich kann ja immer nur im Sommer drehen, weil ich durch die Spielzeiten an der Oper und ich spiele ja auch noch Theater am Deutschen Theater, dadurch natürlich immer gezwungen bin, im Sommer zu drehen. Und wenn dann andere Filme kommen, die mich wahnsinnig reizen, wie der letzte Film mit Rolf Laskart, wo ich dachte, das muss ich machen, der kommt dann da rein und dann wird es natürlich echt stressig, weil es dann eigentlich keinen Urlaub gibt. Und da gibt es und wird es auch Veränderungen geben, weil ich einfach, man wird älter und man konzentriert sich mehr auf andere Sachen. Und durch die Inszenierung von Pippi Langstrumpf habe ich jetzt auch andere Angebote gekriegt zu inszenieren, die mich wahnsinnig reizen. Und das braucht eben halt auch Raum und Zeit. Und da müssen ein paar Sachen eben halt dann wirklich auch verändert werden. Und das wird dann demnächst passieren.
Bin ich sehr gespannt, solange ich wie dich kenne, sagst du eigentlich irgendwie, es muss ein bisschen weniger werden. Man muss mal ein bisschen kürzer treten. Aber gut, wenn du dir das jetzt vorgenommen hast, will ich das jetzt erstmal so hinnehmen. Dagmar, für mich ist es ein bisschen schmerzlich. Also ich bin dem Haus hier so verbunden, habe hier so wunderbare Inszenierungen gesehen, habe dich hier oft auf der Bühne gesehen. Jetzt zu wissen, es ist Schluss erstmal für ganz viele Jahre. Der Umzug ins Schillertheater, hier muss saniert werden, ist mir auch klar. Gerade wenn man so Backstage unterwegs ist, versteht man es, aber es ist schon bitter.
Ja, es ist schon hart. Also ich war ja nun dann fast 20 Jahre an der Komischen Oper und ich hatte Anfang Januar meine letzte Kleopatra hier an der Komischen Oper und da war ich auch sehr, sehr bedrückt, muss ich sagen, weil ich wusste, lass das 5, lass das 7 Jahre noch länger sein. Ich werde mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr mit Anfang, Mitte 70 auf der Opernbühne stehen und singen. Und deswegen war das für mich auch wirklich ein Abschied. Auf der anderen Seite gehen die Stücke natürlich weiter. Ich werde also weiterspielen und auch inszenieren. Am Schillertheater dann. Und das ist so, also lieber einen Abschied nehmen. Und dann so ist das eben halt im Leben. Aber wenn man keinen Abschied nimmt, das finde ich immer, das ist dann ganz schlimm, weil man dann nichts verarbeiten kann. Also es war sehr schmerzhaft. Ich werde dieses wunderschöne Haus, diesen wunderschönen Zuschauerraum sehr vermissen. Aber Schillertheater ist eine andere Herausforderung und dem werden wir uns aber auch stellen.
Insofern bleibt das Ensemble natürlich in der Stadt präsent und bleiben die wichtigen, erfolgreichen Inszenierungen. Das ist das eine Zuhause, das andere Zuhause ist aber im Film und ist auch Fernsehen. Hast du da jetzt was Neues auch gemacht, neben dem Tatort, den wir morgen alle sehen können?
Ja, ich habe jetzt gerade gestern meine Dreharbeiten abgeschlossen in Prag für einen Fernsehfilm. Und zwar über Kathi Witt und Jutta Müller. Und ich habe die Jutta Müller gespielt. Und das war eine ganz tolle und außergewöhnliche Arbeit. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir das so machen konnten.
Jutta Müller, also die wahrscheinlich erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt.
Erfolgreichste, ne? Eiskunsttrainerin der Welt, ja, ja, genau.
Aber sag mal, die sechselt doch. Du bist so eine Ur-Berlinerin. Sechselst du auch ein bisschen in dem Film? ZDF-Produktion, ne?
ZDF, ne? Und ich war ja nur auch 4 Jahre in Dresden. Ich habe da gespielt, Theater gespielt. Sehr schöne Produktion. Und so ganz leicht kann ich das schon dann einbringen. Ne? Das gehört sich auch, weil sonst ist die Jutta Müller nicht echt.
Nee. Klang schon sehr, sehr echt. Letzte Frage noch, Dagmar, weil vielleicht kannst du uns auch ein bisschen mit auf den Weg geben. Wir haben ja diese ganzen Felder jetzt so ein bisschen beschrieben, was du alles machst und was du auch noch machen wirst. Und du sagst, du trittst leiser, naja. Aber was ist so die Quelle deiner Energie? Was ist vielleicht auch das, was dich immer wieder dazu bringt? Denn ich kann mir vorstellen, auch du wirst am Abend manchmal sagen, jetzt muss ich auf die Bühne, jetzt muss es die Kleopatra sein, wie jeder Mensch, der manchmal vielleicht schleppend zur Arbeit geht. Aber da muss es ja irgendwas geben, was dich dann antreibt.
Nein, das ist auf einmal auf der einen Seite die Neugierde, weil ich brenne für diesen Beruf und mir macht es einen unglaublichen Spaß, zu spielen, auf der Bühne zu sein und mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite ist es einfach wirklich ein Geschenk, weil Zuschauerraum ist fast immer ausverkauft und es kommen Menschen wirklich mit großer Freude in diese Vorstellungen und es gibt einen solchen Flow und eine solche Kraft und es ist egal. Klar, sitze ich manchmal im Auto und ich weiß, oh, es ist Wochenende, die fahren jetzt nach Hause, die grillen, gucken vielleicht schön Fußball, Union spielt und du kannst es nicht sehen, weil du spielen auf der Bühne stehen musst. Und und dann stehe ich aber da oben und dann macht es mir einen unglaublichen Spaß, ja.
Und dann wünsche ich dir natürlich, dass das weiterhin so sein wird, auch auf der großen Bühne im Schiller-Theater und natürlich, dass weiter Millionen Leute den Tatort schauen. Die Quoten sind immer sehr schön. Das wird morgen nicht anders sein. 20.15 Uhr, Hochamt für Toni. Was für ein schöner Titel auch für den neuen Franken-Tatort mit Dagmar Manzel. Vielen lieben Dank dir. Danke.
Ja, ich danke auch dir, lieber Knut.
Und du hast ja Union gerade erwähnt. Die Bundesliga pausiert ja jetzt übrigens. Deshalb gibt es jetzt auch keine Arena Liga live, sondern weiter geht's hier nach 12 Uhr mittags mit dem Weekender und Raffaela. Ihnen allen ein schönes Kino- und auch Fernsehwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss, bis nächsten Samstag.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.